Karriere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Unsere Vorschauen auf die Eishockey-Weltmeisterschaft. Bei der Gruppe A, die gibt's ja auch schon, war es eher mehr mein Part. Ne? Bei Gruppe B ist eher wie B wie Bernd, ja. Ja. A wie Level A war ich eher, jetzt Gruppe B eher.
Achso, ich dachte die Anfänger, habe ich jetzt gedacht.
Nee, Level A.
Plötzlicher Humor. Das war auch so Humor immer bei uns früher in der Schule, wenn du so A, B oder C warst. Ich war in der Klasse C, da hieß immer C wie Champions und B wie bekloppt und A wie Arschlöcher. Das haben wir immer so gesagt.
Kann man natürlich dann auch jeweils anders irgendwie deuten, aber egal. Die sie gerade noch so zusammengestellt haben mit so, wer ist noch übrig? Ah, gut, der Schwickerer, dann packen wir in die C. Ja. Egal, unsere Vorschauen, wie immer der Hinweis, ihr kriegt drei Vorschauen, Gruppe A, Gruppe B ohne Deutschland und dann eine Vorschau auf die deutsche Mannschaft und ihr könnt das Ganze supporten via Startnext, startnext.com/WM-2025. Es haben schon viele supportet und haben dafür gesorgt, dass dieses Projekt an den Start geht. Und alle, die jetzt noch wollen, die dürfen gerne auf Startnext. Die Gruppe B, es geht los mit den Titelverteidigern, mit den Tschechen. Wir machen es immer wieder so, WM-Bilanz zu jedem Land, ein Rückblick auf die letzte Weltmeisterschaft, Players to Watch, Ausrufezeichen und Fragezeichen zu jeder Mannschaft. Bei den Top-Nationen schauen wir natürlich ein bisschen genauer drauf, bei den kleineren Nationen oder die jetzt vielleicht nicht so weit kommen, kratzen wir eher an der Oberfläche, gehen wir auch gerne zu. Aber die Tschechen, 13 Mal Weltmeister, davon 7 Mal als wirklich Tschechien, 6 Mal noch dazu als Tschechoslowakei und natürlich letztes Jahr den WM-Sieg geholt vor heimischem Publikum. Während des Turniers noch NHL-Verstärkung bekommen durch David Pastrnak, Pavel Zacha und Martin Nečas. Und Pastrnak war dann auch der Mann, der im Finale gegen die Schweiz das 1-0 geschossen hat. David kämpft dann noch mit dem Empty Netter raus. Pastrnak, einziges WM-Tor, ja, bei diesem Turnier. 2-0-Sieg für die Tschechen und der Titel. Und ich glaube, David Pastrnak müssen wir dann auch nennen als den offensichtlichen Player to watch bei den Tschechen, weil er halt wieder mit dabei ist und wieder eine sehr gute NHL-Saison gespielt hat. Oder halt einfach das, was er macht, ne? Tore schießen.
Hat mich aber auch gewundert, ehrlich gesagt, weil ich dachte eigentlich, dass er sich denkt, ja komm, Heimturnier, da war ich dabei, da habe ich jetzt den Titel geholt, dann gönne ich mir dieses Jahr nach dieser wirklich extrem enttäuschenden Saison in Boston, nicht für ihn persönlich, aber für das ganze Team, hätte ich gedacht, dass er dieses Jahr sagt, ach komm, scheiß drauf, aber er kommt wieder und Nečas kommt ja auch wieder. Hat sich jetzt noch, wurde es noch bekannt gegeben, also da sind ein paar ordentliche Jungs wieder dabei, ne?
Genau, auf jeden Fall. Ich würde noch in der Defensive Philipp Ronnick auch rausgreifen, ne? der ja auch in der NHL spielt und insgesamt ist das ein Kader, der wieder halt, finde ich, eine gute Mischung hat aus NHLern, aber man muss halt auch sagen, du hast einige Topspieler aus europäischen Ligen mit dabei, du hast wiederum Červenka mit dabei, der ist Playoff-Topscorer geworden in Tschechien jetzt, hat zwar nicht den Titel geholt, aber Playoff-Topscorer, so ein Spacek, so ein Stransky, also 12 Spieler aus der tschechischen Liga, wo die ja eigentlich immer wirklich ganz gute Rollen spielen und die andere Hälfte dann, ja, aus unter anderem NHL, AHL internationalen Ligen. Also so die Mischung ähnlich wie eigentlich vor einem Jahr. Man muss bloß sagen, der Torwart fehlt, der richtig stark gespielt hat vor einem Jahr, Lukas Stostal, 93,9% Fangquote, bester Torwart des Turniers geworden. Aber jetzt kommt halt ein Waymaker zum Beispiel, ja, von Utah. Also da haben die Tschechen auch auf allen Positionen eigentlich wirklich einige Aushängeschilder. Die Frage ist es bloß, für mich reicht es dann zum ganz großen Coup wieder und auch, wie hoch haben sie jetzt die Latte gelegt mit diesem WM-Titel? Denn unter anderem auch in dieser Gruppe, aber insgesamt bei dieser Weltmeisterschaft, es gibt da schon ein paar richtig harte Brocken, die du aus dem Weg räumen musst.
Ja, wobei man sagen muss, die Gruppe B hat natürlich jetzt nicht diese riesen Top-Teams. Klar, Russland fehlt grundsätzlich und dadurch, dass in der vergangenen WM es halt so lief, wie es lief, hast du eigentlich ja nur zwei ganz große Namen, nämlich Tschechien und USA. Und die USA sind ja bei der WM, kommen wir gleich zu, auch nicht immer so mega geil besetzt. Also die Tschechen sind schon Kandidat für Platz 1. Wobei man sagen muss, vergangene Saison haben sie ja auch nicht so eine dolle Vorrunde gespielt, sind dann eher in den K.O.-Spielen erst so richtig stark geworden. Mal sehen, ob sie es dieses Jahr von Anfang an machen können.
Aber grundsätzlich muss man schon auch sagen, jetzt in den letzten Jahren die Tschechen auf allen Ebenen eigentlich wieder eher so ganz klar Top 5 jetzt in dem Fall ohne Russland, also hat sich da ganz klar wieder hinorientiert, nachdem es wieder Jahre ja gab, indem man gesagt haben, okay, gehen die so eher so Kategorie Richtung Deutschland, ist das eine Mannschaft, die Deutschland aus den Top 6 verdrängen kann. Also jetzt gerade mit dem WM-Sieg vor einem Jahr und jetzt auch mit den NHL-Spielern, die sie aktuell haben, lautet da die Antwort nein. Und es wäre ja auch außer den vier, die bei den vier Four Nations mit dabei waren, Kanada, USA, Finnland, Schweden, Russland müssen wir da auch noch mit dazu zählen, aber dann wäre Tschechien auch die Mannschaft gewesen, die am ehesten da noch einen Kader hätte stellen können und noch am ehesten da mit dabei hätte sein können. Deswegen, ja, Top 5, beziehungsweise mit Russland, Top 6 Team. Ob es jetzt für den ganz großen Coup reicht, weiß ich nicht.
Und jetzt kommen wir mal zu einem Team, was sich sehr gut vorstellen könnte, dass es irgendwann mal für den ganz großen Coup reicht. Und vergangenes Jahr waren sie wieder ganz nah dran, nämlich die Schweizer. Allerdings, man muss sagen, immer noch 0 Gold, dafür jetzt 4-mal schon Silber, 8-mal Bronze und 24 natürlich wieder Vize-Weltmeister, wieder eine überragende WM gespielt, im Finale dann halt an den Tschechen gescheitert, aber sie waren wieder knapp dran. Players to watch, ja, da müssen wir natürlich auf Andres Ambühl gucken, denn es sind seine letzten Auftritte als professioneller Eishockeyspieler und da geht wirklich eine ganz, ganz große Karriere zu Ende in den nächsten Tagen. 41 Jahre alt, WM-Rekordspieler, der Mann, der sinnbildlich steht für Schweizer Eishockey. Tja, das wird nochmal, glaube ich, was ganz Emotionales für ihn, für das ganze Team. Und vielleicht sorgt ja das dafür, dass das Team nochmal extra motiviert ist, um dann Ambühl im allerletzten Auftritt der Karriere doch nochmal den Titel zu garantieren. Aber es gibt auch ein paar ganz nette Jungs, die aus der NHL jetzt doch noch nachgekommen sind, ne?
Ja, durchaus. Also letztes Jahr haben natürlich auch die NHL-Spieler die Schweiz schon getragen. Da gab es diese erste Reihe mit Hischia, mit Fiala und mit Niederreiter. Hischia, Fiala sind auch jetzt wieder mit dabei. Niederreiter spielt ja noch Playoffs, aber du hast jetzt einen Timo Meier, der noch mit dazugekommen ist und spielen wird. Du hast Siegenthaler in der Verteidigung. Du hast einen JJ Moser, der kommen wird. Also du hast schon viel Unterstützung aus der NHL. Timo Meier, 26 Tore gemacht in der vergangenen Saison, 27 Vorlagen dazu. Erste Weltmeisterschaft seit 2022. Eventuell ja der Niederreiter-Ersatz in dieser Reihe mit Hischia und Fiala. Kann auch sein, dass sie da einen anderen Weg gehen. Bin ich sehr gespannt, wie sie es aufstellen. Und bei den Players to Watch jetzt vielleicht mal weg von der NHL. Du hast Cennoni im Tor, der letztes Jahr richtig stark gespielt hat. Also wir haben Dostal bei dem...
schon alt, ne?
Ja, ja, ist er, aber 11. Weltmeisterschaft. Der hatte letztes Jahr 94,1% Fangquote. Ne? Und du hast natürlich so Spieler wie, jetzt mal rausgegriffen, André Ghetto und Malgin, die mit Zürich Meister geworden sind, die die Champions Hockey League gewonnen haben. Bin ich auch sehr gespannt. Die beiden werden 100%, also kann man nicht vorstellen, dass die nicht zusammenspielen. Die werden in einer Reihe spielen. Wie sie es dann zusammenstellen, dann hast du zwei richtig, richtig starke Sturmreihen. Du hast einen Torwart, auf den du dich verlassen kannst. Aber du hast halt keinen Romagnosi in der Verteidigung, ne?
Ja, das ist das große Fragezeichen, ne? Weil Romagnosi ist sowas von dominant. Also der ist ja eher so ein Rover, wie man vor 100 Jahren gesagt hätte, der so ein Mittelding ist aus Verteidiger und Stürmer, der auch nach hinten souverän ist, aber vorne dermaßen das Spiel antreibt. Und der fehlt dir wirklich extrem. Klar sind da immer noch gute Leute, aber Josi ist der mit Abstand wichtigste Spieler dieser Mannschaft und der fehlt. Das ist natürlich extrem bitter, hatte eine Gehirnerschütterung, ne? Und war eh eine schwierige Saison für ihn, natürlich auch mit dem Team in Nashville. Sehr große Erwartungen, dann von Anfang an eine totale Enttäuschung. Er selber eigentlich gar nicht, also klar, also die Verletzung war natürlich bitter, aber er hat eigentlich schon so eine solide Saison gespielt. Aber ja, der wird denen fehlen. Aber wie du gerade schon richtig gesagt hast, wir dürfen ja nicht nur auf die NHLer gucken. Also so ein Mike und André Ghetto, die sind halt so ein eingespieltes Duo. Und dann hast du ja auch mehrere, ne? Also du hast ja auch mehrere Spieler aus Davos dabei, mehrere Spieler aus Lausanne dabei. Also das ist schon sehr, sehr eingespielt, sehr viel Erfahrung, auch in großen Spielen. Also die werden, glaube ich, nicht mehr nervös, wenn sie in einem Viertelfinale, im Halbfinale oder dann eventuell wieder im Finale stehen.
Für mich ist es auch ein Ausrufezeichen, dass es das Duell zwischen Deutschland und der Schweiz in der Gruppenphase auf jeden Fall gibt, weil diese Duelle sehe ich einfach immer gern. Klar wäre das jetzt besser, wenn bei Deutschland noch Dreiseitel, Stützle, Sturm mit dabei wären und bei der Schweiz
Peterka dann, vielleicht noch.
Genau, Peterka, ja. Also der, und bei der Schweiz natürlich dann Romagnosi mit dabei wäre. Aber ja, grundsätzlich macht das auf jeden Fall Bock. Super Mannschaft, eingespielte Paare, natürlich Josi, Niederreiter, die beiden müssen wir nennen, weil ich die jeweils beide bei den Silbermedaillen immer dabei waren, also 2013, 18, 24 waren immer beide mit dabei. Ja, mal schauen, ob dann Meier, dann Niederreiter 1-1 oder vielleicht sogar noch mit Scoring noch mehr ersetzen kann als vor einem Jahr oder im Vergleich zum letzten Jahr. Und dann vielleicht noch ein Wort zu Andres Ambühl. Also, ich meine, du hast die Zahlen schon genannt, beziehungsweise die Rekorde, aber der Mann spielt seine 20. Weltmeisterschaft. Und wenn wir bei Deutschland schauen, Patrick Hager und Marcel Nöbel sind die erfahrensten mit ihrer 9. Weltmeisterschaft. Andres Ambühl hat mehr als doppelt so viele Weltmeisterschaften gespielt als die erfahrensten oder WM-erfahrensten deutschen Nationalspieler, was jetzt nichts von Nöbels und Hager nimmt, sondern einfach zeigt, was Bühler einfach, was der geleistet hat in seiner Karriere.
Ja, und wenn man dann noch auf seine Spielweise guckt, ne, das ist ja keiner, der Zweikämpfen aus dem Weg geht. Das sind absolute Kämpfer und Arbeiter. Und wer so ein körperlich anspruchsvolles Eishockey spielt, also das ist ja noch beeindruckender, dass der da bis 41 Jahre durchhält und vor allen Dingen mit 41 Jahren immer noch auf diesem Niveau spielt, dass er nominiert wird. Gut, vielleicht hat er natürlich auch so ein bisschen diesen Bonus, aber es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, naja, der wird da irgendwie aus Goodwill mitgenommen. Nein, der ist einfach einer der besten Schweizer und spielt völlig zurecht in dieser Mannschaft. So, weiter geht's. USA. Ja, das ist ja ganz kurios, ne? Weil, ich meine, einerseits eine riesen Top-Nation, die kommende Nation vielleicht, dieses Jahr auch ganz knapp an Four Nations Titel gescheitert, aber diese Nation hat genau zweimal Gold geholt in ihrer kompletten Historie. Dazu 9-mal Silber, 9-mal Bronze. Und weißt du, wann die USA zum allerletzten Mal aus heutiger Sicht einen WM-Titel geholt haben?
Ja, natürlich weiß ich, dass du sie ja nochmal aufgeschrieben hast und sonst hätte ich kurz...
Aber sonst hätte ich kurz geschrieben. Genau. 1960. Und wenn wir dann aber überlegen, dass es damals noch so war, dass in Jahren mit Olympia die WM nicht ausgetragen wurde und der Olympiasieger automatisch auch Weltmeister war, dann müsste man das ja eigentlich in Klammern nehmen. Und der letzte richtige Weltmeistertitel, also wo sie wirklich eine WM gewonnen haben, war 1933. Das ist doch absurd für so eine Eishockey-Nation, oder?
Ja, ist für mich auch nicht zu verstehen, aber jetzt... zum Beispiel letztes Jahr haben sie auch eine gute Vorrunde gespielt.
Sie spielen immer eine gute Vorrunde.
Genau. Und dann haben sie im Viertelfinale 0-1 gegen die Tschechen verloren. So ein bisschen wie die Schweden in der anderen Gruppe. Ja, oft in der Gruppenphase denkst du, ja, läuft schon. Und dann halt dann doch das K.O.-Spiel. 2023 verlieren sie dann das Halbfinale gegen Deutschland zum Beispiel, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt geht was mit der Mannschaft in Richtung WM-Titel. Dann verlieren sie in der Verlängerung gegen Deutschland. Also sie haben dann immer so ein Spiel dabei und dummerweise halt in der Gruppenphase, wo sie es dann verkacken und zwei Weltmeistertitel für die USA.
K.O.-Phase meinst du?
Ja, genau, ja, in der K.O.-Phase. Aber zwei WM-Titel für die USA, als du sagst es ja, also bei der U18 jetzt jahrelang das Maß aller Dinge gewesen, bei der U20 war es jetzt auch so, dass man vor dem Turnier nie sagen könnte, macht's jetzt Kanada, macht's jetzt Finnland, macht's jetzt vielleicht doch die USA. Und sie machen es ja dann auch teilweise und ziehen es durch. Und bei der A-Nationalmannschaft haut es dann nur zu zwei WM-Titeln hin. Also das ist ja indiskutabel. Also,
was halten wir denn von dem Kader aktuell? Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Natürlich muss man sagen, ich habe die ja am Sonntag hier in Düsseldorf gesehen. Das war schon ein guter Auftritt, gerade dafür, wenn man überlegt, dass sie noch Jetlag hatten, dass die gar nicht eingespielt waren. Aber die sind schon sehr jung wieder. Ne? Also es sind nur zwei Leute dabei, die auch beim Four Nations dabei waren, nämlich Swayman im Tor und Werenski in der Abwehr. Sonst, gut, da kann man natürlich nur diskutieren, ob so ein Thompson nicht es verdient gehabt hätte, Four Nations zu spielen. Immerhin 44 Tore, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Also wirklich ein Topspieler. Aber insgesamt ist er schon wieder sehr jung. Ne?
Ja, und dann ist halt die Frage, schauen wir bei den Players to Watch eher auf diese etablierten NHLer, also Keller, Thompson und Cooley. Gut, Cooley sind jung, aber das würde ich jetzt schon alle sagen, der sich schon die letzten Jahre da halt etabliert hat in der NHL. Das war ja auch die erste Reihe, ja, gegen Deutschland. Ja. Die spielen zusammen und dazu eben Zach Werenski, der 23 Tore gemacht hat in dieser Saison und halt einfach ein sehr, sehr, sehr starker Offensivverteidiger ist. Oder schaust du halt auf diese ganzen Jungen und deswegen finde ich eigentlich den Kader der USA dann bei so Weltmeisterschaften immer ganz geil, weil du hast dann viele entweder noch College-Spieler oder gerade so NHLer, also Cole Hart ist mit dabei und Steve Buyum, die eben bei der U20-Weltmeisterschaft ja schon auch ein Duo gebildet haben und dann teilweise eben mit Higgins, mit Perreault und mit Leonard dann als Fünferblock auf dem Eis waren und da gewirbelt haben. Aber die sind halt eben jetzt ja 18, 19 Jahre alt. Also Spieler wie Will Smith zum Beispiel, wie Carter Gauthier, wie Frank Nazar, wie Matty Beniers. Also irgendwie schon cool, aber du sagst halt, ja, reicht's dann für eine Goldmedaille? Das ist halt dann die Frage, ne? Also eigentlich müssen die USA ja auch den Anspruch zu haben, eine Mannschaft zu schicken, die dann wirklich auch um den Titel spielt. Und da sehe ich ehrlich gesagt vor diesem Turnier Kanada, Schweden auf jeden Fall vor den Amerikanern, was auch die Erfahrung einfach anbelangt.
Ja, die Tschechen auch, ne? Also eigentlich auch die Schweizer müssen sich vor denen nicht verstecken, finde ich, ne? Aber vielleicht ist das so ein Kader, wenn wir in, keine Ahnung, 2030 dann auf den Olympiakader gucken, ach, die waren doch damals alle schon in Dänemark bei der WM dabei. Aber was natürlich krass ist, wie groß und körperlich robust die sind. Also das war schon witzig am Sonntag, als sie aufs Eis kamen. Also ich sitze da ja ziemlich in der Mitte im Stadion auf der Pressetribüne und da sahst du links sich die Deutschen einspielen und rechts die Amerikaner und die wirkten irgendwie, als wären die alle Kopf größer. Also das ist schon wirklich eine sehr robuste Truppe und gleichzeitig natürlich auch sehr schnell und technisch stark. Also eigentlich können die alles. Die Frage ist halt, ob die schon so weit sind. Weil wie wir gerade schon mal gesagt haben, viele von denen sind noch sehr jung und sind noch ein gutes Stück von ihren besten Jahren entfernt. Ja.
11 Spieler mit 1,90 oder größer, ja, bei den USA im Kader natürlich Tage Toms mit seinen 1,97. Aber du hast ihn ja gesehen jetzt auch in Düsseldorf. Der ist ja trotz seiner 1,97, der weiß sie auch einzusetzen. Er ist ja trotzdem technisch und läuferisch einfach super.
Ja, ja, kann auch schießen. Wie gesagt, 44 Saisontore, ne? Schon vom Feinsten. Wir machen weiter. Jetzt haben wir die drei ganz Großen aus der Gruppe weg. Über die Deutschen reden wir natürlich jetzt hier nicht, ne? Da machen wir nochmal einen gesonderten Podcast. Nicht, dass ihr denkt, wo sind die Deutschen? Nein, nein, die kommen noch nicht. Ich würde sagen, reden wir mal über Norwegen.
Genau, jetzt kommen halt die Kontrahenten von Deutschland um den Einzug ins Viertelfinale. Wir werden es beim Deutschland-Teil ja auch nochmal besprechen. Aber es ist halt so, dass du keinen großen und auch keinen mittelgroßen, wie jetzt die Schweiz, hinter dir lassen musst, um ins Viertelfinale zu kommen.
Oder Slowakei oder so, ne?
Genau. Ja, genau.
Also Norwegen, jetzt kommen wir nämlich zu einer Kategorie, die wird jetzt in den nächsten Minuten immer gleich lauten, nämlich die drei Zahlen für Medaillen lauten 0, 0 und 0. Norwegen hat noch nie eine WM-Medaille geholt, ist jetzt auch keine Riesenüberraschung. Vergangene Saison 11. geworden, in der Vorrunde raus, nur 2 Spiele gewonnen. Aber man muss andererseits sagen, dieses Land ist immer dabei. Also natürlich sind die Norweger schon längst kein Team mehr, was irgendwie die K.O.-Phase erreicht, aber sie sind halt auch kein Team, was absteigt. 19 Jahre am Stück jetzt in der A-Gruppe. Das ist irgendwie schon beeindruckend. Und sie kriegen es immer irgendwie hin, den Abstieg zu vermeiden.
Wobei die Jahre, wo sich Deutschland dann im direkten Duell von Norwegen vielleicht hat irgendwie verstecken müssen oder fürchten müssen, die sind dann auch vorbei.
Ja, aber erinnere dich an das 12-4 2012 mit dem großen Kobi Kölliker an der deutschen Bande.
Jetzt packt er 2012 aus. Ich dachte irgendwie so, vor ein paar Jahren mit den Olimps und so. Ja, dass du denkst, okay, gut, ja, das könnte spannend werden, dann Deutschland gegen Norwegen. Und also jetzt muss man ganz klar sagen, die muss man hinter sich lassen. Und 2012 ist halt dann schon, also mit Kölliker als Bundestrainer ist halt dann doch schon ein bisschen her, oder?
Das stimmt. Aber ja, reden wir heute über die Norweger. Players to Watch habe ich mir Stian Stolberg rausgesucht. 19 Jahre alt, immer in die erste Runde gedraftet worden. Diese Saison allerdings hat er in der AHL angefangen, war nachher ein Fairstart, aber trotzdem natürlich einer dieser neuen norwegischen Generation. Andererseits, der andere große Name, der ja gedraftet wurde, Mikael Brandstetten-Nygaard, ist nicht dabei, denn er ist noch in der AHL gefahren. Vielleicht kommt er noch nach, wenn sein Team ausscheidet. Spielt ja auch gegen das Team von Emilio Pettersson. Also sind ja so die beiden, ne? Und die spielen gerade gegeneinander. Die Frage ist, ob wer dann ausscheidet und ob der dann relativ schnell rüberkommt. Kann aber sein.
Ja, wir haben noch einen DLer mit dabei, mit Markus Wikingstad, der ja bei den Fishtown Pinguins spielt in Bremerhaven. Und da muss man einfach auch sagen, Andreas Martensen unter den Spielern, die in Norwegen sind, da
Legende,
bester Scorer.
Habe ich letztes Jahr länger mit gequatscht. Ein so geiler Typ, ein richtig guter Typ. Hoffe ich, dass ich ihn wieder treffe.
46 Punkte in 44 Spielen, aber eben in Norwegen. Dann sind so ein paar dabei, die spielen in der zweiten Liga in Schweden. Eben okay, Vikingstad in der DEL. Aber wenn die in der SHL mal auflaufen, dann sind das halt da einfach auch keine Topspieler. Und Stian Solberg, vielleicht nochmal zurück zu ihm, auch ganz interessant finde ich, dass der hoch gedraftet worden ist, also in der ersten Runde, und jetzt nicht so der klassische Offensivverteidiger ist, ne, sondern eigentlich eher der Stabilität verleiht und auch mal einen zusammenfährt. Also jetzt auch keiner, der jetzt überragend punktet. Aber ich bin sehr gespannt, habe ihn ja bei der U20 auch schon gesehen, unter anderem, ob der nochmal einen Schritt gemacht hat. Ist es eigentlich, die Olimps sind schon, waren letztes Jahr auch schon raus, ne? Also genau, also die
Zeit schon,
ist
vorbei.
Ja, nee, letztes Jahr auch noch auch Olimps nicht mit dabei. 2022, sehe ich gerade, war die letzte Weltmeisterschaft mit den beiden, also die letzten beiden Weltmeisterschaften schon ohne die Olimp-Brüder.
Ja, und noch ein bald ehemaliger Düsseldorfer wird nicht dabei sein, nämlich Hendrik Haukeland. Nicht, weil er keinen Bock hätte, sondern er war auch in der Vorbereitung dabei. Aber wie in norwegischen Medien zu lesen ist, hatte er eine Notblinddarm-OP. Und deshalb kann er natürlich jetzt nicht spielen. Ist natürlich auch bitter, weil er seit Jahren, da die klare Nummer 1 ist im Tor, wird dieses Jahr fehlen. Und wer auch fehlen wird, Mats Zuccarello.
Genau, und dann ist die Frage, wer macht da auch die Tore? Und eben immer in Richtung, klappt das vielleicht mit dem Viertelfinale? Weil das, was für Deutschland gilt, ja, du hast natürlich die Tschechen, die Amerikaner, du hast die Schweizer mit dabei, aber dann kämpfst du halt da ums Viertelfinale. Und wenn Norwegen dahin will, muss es halt Deutschland oder die Schweiz verdrängen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber um die anderen hinter sich zu lassen, wird es, denke ich, reichen. Also dann wird es dann dieses 20. Jahr am Stück A-Weltmeisterschaft geben für Norwegen.
Ja, aber ein Team, was nicht unbedingt schlechter ist als die Norweger, ist ja der Nachbar aus Dänemark, der Gastgeber, wobei man auch sagen muss, WM-Medaillen, selbe Bilanz, 0-0-0 und 2-24, war sogar richtig schwach, fand ich, nur 13. insgesamt gewonnen, 2 Siege im kompletten Turnier geholt. Klar, wenn wir schon mal das Ausrufezeichen gucken, ist ein Heimturnier, Das ist natürlich immer ein Vorteil. Ich war ja 2018 schon in Dänemark, in Herning, da war richtig was los. Herning ist ja auch so deren Eishockey-Hauptstadt, da kommen dann auch viele Spieler her. Das ist eine besondere Motivation. Aber dann kommen wir direkt mal zu den Fragezeichen. So viele von den Top-Leuten sind trotzdem nicht dabei, ne?
Nee, also gerade weil die halt einfach jetzt noch in den Playoffs unterwegs sind in der NHL, nämlich Freddy Anderson, Carolina spielt Playoffs, Nikola Ehlers, Winnipeg spielt Playoffs, Lars Eller, Washington spielt Playoffs, Oliver Bjorkstrand, Tampa Bay raus, aber auch der kommt nicht und ja, dann ist es halt wieder ein Kader mit vielen Europaspielern und vor allem vielen DEL-ern, ne? Also Brugiser, Jensen in der Verteidigung, Lauritzen auch in der Verteidigung, Megacel und Christian Weise, die da im Sturm mit dabei sind. Also ja, die DEL-er bei den Dänen ja immer eine große Fraktion und ansonsten bei den Players to Watch Niklas Jensen, Rapperswil, Schweiz und Patrick Russell, Linköping, Schweden, das waren die beiden, die jeweils doppelt getroffen haben beim 4-1-Sieg gegen Norwegen in der Olympia-Qualifikation. Also du hast ja gesagt, du siehst Dänemark vor Norwegen, ich sehe auch Dänemark vor den, ohne die NHLer, vor den Norwegern und sie haben es eben auch im direkten Duell geschafft, die Norweger zu schlagen. Allerdings schwaches Turnier insgesamt von Dänemark letztes Jahr, schwache Defensive auch. Ja. 29 Gegentore in 7 Spielen, das bedeutet halt dann über 4 pro Spiel. Also da habe ich schon mehr Fragezeichen, ehrlich gesagt, bei Dänemark.
Ja, die hat man natürlich auch im Tor, weil du hast schon gesagt, Andersen, der natürlich der große Star ist, ist nicht dabei. Sebastian Dahm kennen wir ja auch noch aus der DEL, ja, oder Dicho oder Seldrup spielen. Das könnte natürlich eventuell eine Schwachstelle sein. Klar, Dicho spielt in Schweden, ist auch erst 24, ne, da kann noch was kommen, aber im Tor sehe ich Dänemark jetzt nicht so richtig stark aufgestellt, ehrlich gesagt.
Um weiterer Spieler to watch, Mikkel Aagaard, der 29-Jährige, hat eine wirklich gute Saison gespielt in Schweden, hat bei Modo immerhin 19 Tore geschossen in 52 Spielen. Und, wie man glaube ich auch nicht vergessen darf, auch wenn es in Dänemark war, aber 70 Punkte in 45 Spielen, Matthias Bauhansen kommt auf jeden Fall mit Selbstvertrauen da bei Dänemark. Und dann ist trotzdem für mich das größte Fragezeichen, reicht dieser Heimvorteil, den sie haben, als Ausrufezeichen und reicht das, um sie vielleicht ins Viertelfinale dann zu tragen?
Na, wird schwierig. Also ich glaube schon, dass das nochmal in dem einen oder anderen Spiel den extra Push geben kann. Aber ob du deswegen die Tschechen schlägst oder die Schweizer, lass das sich auch mal dahingestellt, weil sonst wird es ja immer nur Heimsiege geben bei so Weltmeisterschaften. Dann kommen wir zum Abschluss mal und die beiden Teams, die wir so als Abschießkandidaten ausgemacht haben. Fangen wir mit Kasachstan an. Auch da WM-Medaillen 0-0-0. Vergangene Saison 12. geworden, auch in der Vorrunde rausgeflogen. Ja, Kasachstan irgendwie immer ein komisches Land, ne? Also im Eishockey. Es ist so einerseits fast nur KHL-Spieler, also die meisten natürlich wieder von Astana, gleich 10 Stück, die sind sehr eingespielt, die kennen sich. Dazu gibt es noch 4 weitere KHL-Spieler, das ist natürlich schon ein Ausrufezeichen, muss man sagen. Andererseits ist da auch keiner so richtig top bei. Es gibt keinen einzigen im Kader, der in dieser aktuellen Vereinssaison mehr als 13 Tore gemacht hat. Da fragt man sich auch, wer soll die Tore schießen? Und das größte Problem sehe ich im Tor, nämlich die Kollegen Burjakin und Schutow, die beide bei Astana spielen, sind beide verletzt. Das heißt, da fehlen also quasi deine beiden Top-Torhüter. Und das ist auch nicht einfach für ein Team, was ja eher in den meisten Spielen hinten drin stehen wird und dann auf einen guten Torwart angewiesen ist, um irgendwie einen Punkt oder zwei oder vielleicht sogar 3 zu klauen. Das wird schwierig für die Kasachen.
Ausrufezeichen würde ich noch sagen, die Eingespieltheit, oder? Du hast diesen großen Block von Astana eben mit den 10 Spielern, weitere KHL-Spieler, also Spieler, die sich irgendwie, die sich kennen. Und einfach halt auch ein Team, das ja als Ausrufezeichen hat, so viel zu verlieren gibt's nicht. Ich würde jetzt sagen, im Ranking immer noch vor den Ungarn einzuschätzen als Aufsteiger. Sie müssen eben die Ungarn hinter sich lassen und haben dann schon auch gegen Mannschaften dann vielleicht mal so Kategorie Deutschland, Schweiz die Möglichkeit da zu überraschen. Und das ist halt einfach ein potenzieller Stolperstein immer, so eine Mannschaft wie Kasachstan.
Total. Aber wie gesagt, da brauchst du natürlich auch einen überragenden Torhüter. Mal sehen, ob sie ihn hier haben. Wir haben auf jeden Fall einen starken Verteidiger. Valery Orekov. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Spielt in Metallurg auch KHL. Immerhin 10 Tore, 17 Vorlagen. War jetzt unter den besten 20 Verteidigern in der KHL dieses Jahr, was Punkte angeht. Also auf jeden Fall wahrscheinlich der wichtigste Mann da, was die Offensive aus der Defensive angeht. Ob der allein einen Unterschied ausmacht. Warten wir es mal ab, ne?
Und Ungarn noch in dieser Gruppe, auch da 0-0-0, was die WM-Medaillen anbelangt, sind ja auch letztes Jahr aufgestiegen aus der Division 1A oder wie der Herr Schwickerath natürlich sagt, The BWM.
Natürlich BWM. Aber man muss auch sagen, die haben jetzt auch nicht so die überragende BWM gespielt. Das ist nicht so, als wären die da irgendwie easy durchgeflogen. Sie haben von diesen 5 Spielen auch nur 3 glatt gewonnen, muss man sagen. Ne?
Ja, genau. Und dann sind sie jetzt dabei in der Top-Division. ich finde es interessant, dass dann teilweise bei diesen Mannschaften dann bei uns bei Ausrufezeichen fast ein Fragezeichen stand. Ne? Oder irgendwie so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, also ich sehe dann die Mannschaften, die hinten sind in der Gruppe, in dieser Gruppe, die Ungarn, in der anderen Gruppe, die Slowenen, also vom, sag ich mal, von der Prognose her, die hinten stehen, dann ist halt doch ein Ausrufezeichen, dass du genau mit dieser Einstellung auch reingehen kannst in die Spiele und hast dann in der Gruppe jetzt für Ungarn, hast dann Partien gegen ja absolute Top-Mannschaften, gegen die Tschechen, gegen die USA, das gegen die Schweiz antreten, den Vize-Weltmeister von einem Jahr und bist immer der Außenseiter und weißt aber auch, wenn der Gegner verliert, dann blamiert er sich ja fast schon oder der muss ja gewinnen und ich glaube, das kann man schon als Ausrufezeichen auch sehen.
Ja, aber ich glaube trotzdem, Ungarn wird die eine oder andere richtig üble Klatsche kriegen, ne? Weil es ist ja nicht nur so, dass es dann defensiv schwierig wird, sondern auch offensiv. Selbst letztes Jahr als absoluter Topfavorit in der BWM, der ja dann auch den Titel da geholt hat, auch da nur 15 Tore in 5 Spielen. Also da muss schon sehr viel passieren und vor allem auch die Topstürmer, so ein Sofron, Janosch Hari, die Legende, kann ich immer dazu sagen, ne? Bartalis und natürlich der Iserlohner, ehemalige Iserlohner, Balaschibök. Sind jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten. Allerdings bei Players to Watch haben wir einen sehr jungen herausgesucht. Herr Fetzer, ich gebe ihn dir rüber, weil ich keinen Bock habe, den Namen auszusprechen.
Doman Songot ist okay, erst 16, spielt seit
16 ist der.
Spielt seit 2023 in Finnland bei Koko. 16 Punkte in der U20 gemacht in dieser Saison. Und ich bin mir trotzdem nicht ganz hundertprozentig sicher, ob man ihn genauso ausspricht, wie ich das jetzt getan habe. Aber
und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob 16 Punkte in der U20, was auf jeden Fall ordentlich ist mit 16, ob das nicht dafür qualifiziert, bei der WM sehr großes Aufsehen zu erregen. Mal sehen.
Nee, aber Player to Watch ist er auf jeden Fall. Und zur Aussprache nochmal, also SZ wird S gesprochen, das kann ich garantieren, für alles andere nichts. Das ist unser Blick auf die Gruppe B. Eine Mannschaft hat da gefehlt, das habt ihr gehört, nämlich Deutschland. Aber auf Deutschland schauen wir in einem Extra-Podcast dann ausführlicher, auch mit Stimmen noch aus der Vorbereitung von vor dem Turnier. Und deswegen machen wir einen Haken hinter die Gruppe B und schauen mal, wo sich dann Deutschland da platzieren wird. Noch einmal Tschechien, USA, Schweiz, sicherlich da neben Deutschland die größten Namen. Ja, vielleicht wird es für Deutschland dann wirklich der Kampf um Platz 4. Vielleicht kann man auch die Schweizer in der Gruppenphase schlagen. Mal sehen, was sich Deutschland da überlegt und wie sie sich schlagen in dieser Gruppe. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr habt ihn schon unterstützt über Startnext, dann sagen wir Dankeschön. Wenn er euch gefallen hat und ihr wollt ihn noch unterstützen, startnext.com/WM-2025. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns warum und unterstützt trotzdem unter startnext.com/WM-2025.
So machen wir das. Also, dann kommt noch die deutsche Vorschau und dann starten wir langsam in dieses Turnier rein.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.